Deutschland wird angegriffen.
Mit Sabotage, Cyberangriffen, gezielter Desinformation,
sagt Friedrich Merz. Und gar nicht selten richten sich Desinformation und Fake News gegen ihn, gegen den Bundeskanzler selbst. Alice Echtermann recherchiert beim NDR zu Desinformation. Sie ist einer dieser Kampagnen auf die Spur gegangen und hat mit einem selbsternannten russischen Infokrieger telefoniert. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast, ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Elina Kuh. Heute ist Donnerstag, der 12. Februar. Hi Alice, willkommen bei 11KM.
Hallo, schön, dass ich hier sein kann.
Alice, du beschäftigst dich ja schon länger mit Desinformationskampagnen. Was hattest du da zuletzt im Fokus?
Ja, es gab letztes Jahr, also schon vor einigen Monaten, ein Beispiel. Da ging es um den Kensington-Vertrag. Und der Kensington-Vertrag ist ein Freundschaftsvertrag zwischen Deutschland und Großbritannien. Und der wurde im Sommer letztes Jahr unterzeichnet.
Den gibt's auch wirklich.
Den gibt's wirklich, genau. Und darin geht's um Zusammenarbeit. Also man verspricht sich gegenseitig, dass man gut zusammenarbeiten möchte und vor allen Dingen eben auch in außen- und sicherheitspolitischen Dingen sich halt gegenseitig informiert und kooperiert miteinander. Und in dem Fake, der dann zeitgleich in Social Media auftauchte, ging es darum, dass angeblich dieser Vertrag eine geheime Passage hätte, laut der Deutschland aus Großbritannien jährlich bis zu 500.000 Migranten aufnehmen sollte. Und diese Passage wäre eben unter Ausschluss der Öffentlichkeit, ohne dass die Leute davon erfahren sollten, im Geheimen unterzeichnet worden. Und dieser Fake ist auf einer Webseite erschienen, die sieht genauso aus wie die Frankfurter Rundschau. Also diese Webseite hatte oben genau das Logo von der Frankfurter Rundschau, also von der Zeitung, und hatte auch eine Autorenzeile von einer Person, die wirklich bei der Frankfurter Rundschau arbeitet, also ein Journalist. Und dann war es ein ganz normaler Artikel, der las sich wie so ein normaler Nachrichtenbeitrag. Und dazu gab es dann ein Video für Social Media. Und dieses Video sieht aus wie ein Nachrichtenbeitrag. Das hatte auch das Logo der Frankfurter Rundschau oben drin. Und dann sieht man offizielle Aufnahmen von Friedrich Merz und Keir Starmer, wie sie zusammen unterwegs sind, wie sie sich die Hand schütteln und wie sie für diesen Freundschaftsvertrag dort miteinander sprechen.
Am 17. Juli 2025 unterzeichneten Bundeskanzler Friedrich Merz und Premier Keir Starmer im Londoner Victoria and Albert Museum den Kensington-Vertrag.
Und dann heißt es von so einer irgendwie, wenn man genau hinhört, ein bisschen unecht klingenden Stimme, die wahrscheinlich KI generiert ist.
Doch laut Dokumenten, die unserer Redaktion vorliegen, existiert ein geheimes Zusatzprotokoll,
dass die Redaktion an interne Dokumente oder geheime Dokumente gelangt sei, aus denen hervorgeht, dass es eben eine Geheimpassage gibt in diesem Freundschaftsvertrag, von der die Öffentlichkeit eigentlich nichts wissen soll.
Okay, und woran konnte man dann merken, dass das eben Fake ist?
Ja, also diese Webseite sah halt aus wie die Frankfurter Rundschau, aber sie war nicht von der Frankfurter Rundschau, sondern es war eine Webseite, die hatte eine andere Internetadresse. Die Webseite der Frankfurter Rundschau findet man unter fr.de. Und diese Webseite hatte die Adresse fr-24.de. Mhm. Und das ist ein kleines Detail, ein kleiner Unterschied, aber daran kann man dann erkennen, dass es nicht die echte Webseite war. Und diese Webseite wurde aber erst kurz vorher registriert, das heißt, die gab es vorher gar nicht. Die Webseite der Frankfurter Rundschau ist natürlich schon sehr alt, die gibt es schon seit Jahren, aber diese wurde erst 4 Tage, bevor der Fake aufgetaucht ist, überhaupt registriert. Das heißt, die ist aus dem Nichts aufgetaucht und sie wurde offensichtlich nur für diese eine Story überhaupt erschaffen.
Euren Recherchen nach, wen nehmen solche Desinformationskampagnen in den Fokus? Wer ist das Ziel?
Im Wahlkampf vor der Bundestagswahl waren es eindeutig die Grünen. Also da gab es einen klaren Schwerpunkt. Da gab es Fakes gegen Robert Habeck oder auch Annalena Baerbock persönlich. Nach der Wahl, als dann Bundeskanzler Friedrich Merz gewählt war, gab es einen ganz klaren Wechsel und er wurde das Hauptziel. Also die ganzen Fakes, die nach der Bundestagswahl veröffentlicht wurden, haben alle direkt etwas mit Friedrich Merz zu tun. Entweder wird ihm persönlich was unterstellt oder er soll beteiligt gewesen sein. Zum Beispiel beim Kensington-Vertrag soll er dann davon gewusst haben, ne, weil er ja dort war in Großbritannien und den Vertrag mit abgeschlossen hat. Andere Beispiele sind, dass ihm zum Beispiel unterstellt wurde, er wäre in Kanada gewesen und hätte Eisbären geschossen. Oder auch ein neueres Beispiel war, dass er ist ja Hobbypilot. Er soll in der Vergangenheit angeblich einen Flugunfall gehabt haben, bei dem er einen Mann schwer verletzt haben soll, sodass der seinen Arm verloren hat.
Und wenn wir jetzt nochmal zurückkommen auf diesen Fake-Frankfurter Rundschau-Artikel zu diesem Kensington-Vertrag, wie schnell hat der sich ja ausgebreitet, hat der einen Schaden angerichtet, wie sehr hat der auch einen Diskurs beeinflusst?
Also der wurde von all diesen Fakes eigentlich schon am meisten geteilt. Also alle, die sich auf Deutschland bezogen haben und auch speziell auf Friedrich Merz, war das wohl so der erfolgreichste, würde ich sagen. Der wurde nämlich zum Beispiel von zwei AfD-Kreisverbänden auf Telegram geteilt und auch von einer AfD-Landtagsabgeordneten. Er wurde dann von mehreren, ja, ich sag mal, alternativen Nachrichtenportalen, die so ein bisschen, ja, so, aus der rechtspopulistischen oder esoterischen Ecke kommen, auch aufgegriffen. Und es wurde nie hinterfragt, dass es echt sein sollte. Also in diesen ganzen Reposts dieses Links von ff24.de oder eben auch in Artikeln, die darüber geschrieben wurde, wurde das als eine legitime Quelle zitiert. Und es wurde gesagt, die Frankfurter Rundschau hat berichtet. Und es war auch gerade auf X so, dass es von vielen Accounts auch geteilt wurde. Also es wurde aufgegriffen, es wurde gerepostet und ja, auf jeden Fall auf X dutzende Male und dann eben auch in sekundären Medien, also in Nachrichtenartikeln. Und das, würde ich sagen, ist schon ein Zeichen für Erfolg.
So eine Fake-Nachrichtenseite, die muss ja aktiv verbreitet werden, damit Menschen sie anklicken und lesen. Und die Accounts, die in diesem Fall den Kensington-Fake weiterverbreitet haben, stecken da echte Menschen hinter?
Es gibt eine Person, die tatsächlich ein echter Mensch ist. Das ist ein Schweizer, der heißt Daniel Guga. Und der ist definitiv kein Fake, sondern das ist ein Blogger. Der lebt in der Schweiz und ist in der Vergangenheit vor allen Dingen mit so esoterischen Inhalten auch aufgefallen. Also der hat einen YouTube-Kanal gehabt früher, wo er auch so ein bisschen esoterische Videos gemacht hat, aber auch viel Verschwörungstheorien tatsächlich verbreitet. Auch auf seinem X-Kanal, also der ist gar nicht so klein, er hat über 30.000 Abonnenten und dort verbreitet er auch wirklich so ziemlich alles an Politik, was man sich vorstellen kann. Also alle aktuellen Ereignisse greift er auf und immer wieder auch mit dieser verschwörungstheoretischen Brille auf. Also die große Weltverschwörung, die bösen Mächte im Hintergrund, das ist so sein Thema.
Und der hat auch den Kensington-Fake von der falschen Frankfurter Rundschau-Seite geteilt?
Auch den von der Frankfurter Rundschau, ja.
Habt ihr den mal angefragt und ihn damit konfrontiert?
Ich habe es geschafft, auf Facebook mit ihm zu chatten. Und er hat mir gesagt, er hätte das alles für echt gehalten. Also er war im Unwissen, sagt er, dass das sich um Fakes handeln würde. Und er hat dann auch gefragt, woher wir denn wissen würden, dass das wirklich Fakes sind. Ich habe ihm das dann erklärt, also auch, dass die Webseiten eben nicht echt sind, dass die Frankfurter Rundschau-Webseite zum Beispiel eben nicht die von der Frankfurter Rundschau ist. Das hat uns die Frankfurter Rundschau selbst bestätigt und dass sie eben erst kurz vorher registriert wurden. Darauf hat er dann nicht mehr geantwortet.
Er und andere Accounts, die teilen solche Fake-Artikel. Aber wer erstellt diese Artikel und wie gelangen die an diese Accounts?
Das ist quasi die eine Million Frage. Genau. Wir wissen es nicht ganz genau, wer diese Fakes erstellt. Es muss im Hintergrund irgendeine Form von Produktion ja geben. Man sieht ja auch die Handschrift, die ist irgendwie immer gleich. Also da gibt es irgendwie jemanden, der technisch versiert ist und der diese Webseiten registriert und diese Videos erstellt. Wer das genau ist, wissen wir nicht. Wir wissen aber, dass es eine Art Verbreitungsnetzwerk, also Verbreitungslogik gibt. Und das funktioniert wahrscheinlich über so Personen, die wie so Drehkreuze sind. Das sind Leute, die Russland sehr nahe stehen. Also es sind auch selbst meistens Influencer. Und die wissen schon ziemlich genau, was sie tun. Eine dieser Personen, von der wir jetzt zumindest in einem Beispiel glauben, dass sie Daniel Guga mit Informationen versorgt hat, nämlich mit diesem Kensington-Vertrag-Fake, ist ein Typ aus Australien, der nennt sich Ozzy Kossack. Und sein richtiger Name ist Simeon Boykov.
Wer ist das? Was wisst ihr über den?
Simeon Boykov ist schon ganz lange bekannt als pro-russischer Influencer, Aktivist, würde man eher sagen, der in Australien lebt und der seit vielen Jahren schon russische Propaganda verbreitet, vor allen Dingen im US-Wahlkampf, aber auch eben über die Bundestagswahl und auch über Deutschland. Und es gibt darüber hinaus eben Hinweise, dass er nicht nur ein normaler Verbreiter ist, sondern dass er auch Sachen an andere Influencer wiederum weitergibt. Also, dass die auch untereinander sich quasi mit Querverbindungen Sachen zu spielen.
Und woher weißt du nun, dass Ozzy Kossack dem Schweizer Daniel Guga Informationen weitergegeben hat?
Also diese Leute sind alle auf Telegram aktiv. Telegram ist ja diese Messenger-App, ein bisschen wie WhatsApp. Und dort kann man einmal User-Profile haben. Also ich kann private Nachrichten verschicken. Ich kann aber auch öffentliche Kanäle erstellen. Das ist dann sowas wie so ein, das sieht aus wie so ein Chatverlauf, aber die Leute können nicht antworten in der Regel, sondern ich kann da einfach an Abonnenten wie so eine, wie meine eigene private Zeitung oder meinen Blog, kann ich da quasi Sachen posten. Und Ozzy Kosak hat auch so einen Kanal. Und Daniel Guga hat auch so einen Kanal. Und man kann auf Telegram sehen, wer was von wem weitergeleitet hat teilweise. Und es gab jetzt einen Post, den vom Kensington-Vertrag, den hat Daniel Guga direkt von Ozzy Kosak weitergeleitet. Was bedeutet, Ozzy Kosak muss ihm den geschickt haben. Weil er ist nicht aus dem öffentlichen Kanal weitergeleitet, sondern vom Nutzerprofil von Ozzy Kosak.
Das kannst du sehen.
Genau, also in dem Fall konnte man das tatsächlich sehen. Das steht dann immer an der Nachricht oben so dran. Da steht dann, forwarded from Ozzy Kosak. Und diese Weiterleitung ist auf Deutsch gewesen. Und das ist das, was mich so stutzig gemacht hat, weil Ozzy Kosak spricht kein Deutsch. Er kann keine Nachricht auf Deutsch geschrieben haben. Sie stammt auch nicht aus seinem öffentlichen Kanal, weil da schreibt er nur auf Englisch. Das heißt, was man daraus herleiten kann, ist, dass Ozzy Kosak mutmaßlich diese auf Deutsch vorformulierte Nachricht an Daniel Guga geschickt hat. Und Daniel Guga hat sich nicht noch die Arbeit gemacht, die irgendwie nochmal umzuformulieren oder dann nochmal was Eigenes draus zu machen, sondern er hat sie einfach direkt, ohne sie irgendwie zu verändern, weitergeleitet in seinen öffentlichen Kanal. Und dort konnten wir sie dann finden. Die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, wieso hat er das weitergeleitet? Wieso war die Nachricht, die er da geschrieben hat an Daniel Guga, offensichtlich auf Deutsch, obwohl er selbst kein Deutsch spricht? Und deswegen habe ich Ozzy Kosak einfach mal kontaktiert auf Telegram und habe ihm diese Fragen geschrieben in einer Chatnachricht. Und ich hätte fast gar nicht damit gerechnet, dass er antwortet, aber tatsächlich hat er sich dann auch fast sofort zurückgemeldet.
Und was hat er geschrieben?
Er hat erst einmal nur gefragt, ob ich ein Nazi wäre. Dann habe ich schon gedacht, naja gut, das wird jetzt wahrscheinlich nicht so sinnvoll, was er hier antwortet. Erst hat er mir Sprachnachrichten geschickt, in denen er mir deutsche Schlagerlieder vorgesungen hat.
Nur nicht das liebe Weinen, es gibt so Pferden, nicht mehr den Scheinen.
Dann, als ich gefragt hat, ob er dann auch mal meine Fragen beantworten möchte, hat er auch noch mal eine Sprachnachricht geschickt, in der er gesagt hat, er sei stolz drauf, russischer Propagandist zu sein.
Listen, I'll make you a nice story, because I am a Russian propagandist. I'm proud of it.
Und nach dem Motto, was denn alle hätten, was denn dabei sei.
Why is that a shock to somebody? What's the big deal? It's an information war.
Es wäre halt ein Informationskrieg, in dem wir uns befinden. Und er würde eben russische Botschaften verbreiten, so viel er auch nur kann. Und dann hat er tatsächlich gesagt, wir können gern telefonieren, wenn ich ihn anrufe. Also ich wollte von Semion Boykov, also Ozzy Kosak, vor allen Dingen wissen, woher er diese Fakes hat, von wem er bezahlt wird. Und er hat bei vielen Fragen sehr ausweichend geantwortet. Also er hat zum Beispiel nicht bejaht, ob er jetzt von Russland bezahlt wird. Aber wenn man ihn direkt danach gefragt hat, hat er da auch zugegeben, dass er Jobs macht für russische Staatsmedien wie RT und Sputnik und dass er zum Beispiel die Doppelkopfadlerbewegung kennt und auch mit ihr aktiv zusammengearbeitet hat in der Vergangenheit. Sowohl in Australien als auch, er war wohl bei Veranstaltungen in Moskau.
Was ist die Doppelkopfadlerbewegung?
Die kennt man heutzutage eigentlich besser unter dem Namen Zagrad. Zagrad Society. Das ist eine Organisation eines russischen Oligarchen und hauptsächlich verknüpft mit einem großen Medienkonzern. Zagrad TV ist sowas wie das russische Fox News. Und die sind auch schon sanktioniert international, weil sie eben russische Propaganda verbreiten.
Ist denn der Kensington-Fake auch belegbar Teil solcher russischen Propaganda? Gibt es da Hinweise drauf?
Man kann auf jeden Fall ein Muster erkennen. Und zwar sieht man, dass immer dieselben Accounts die Fakes verbreiten. Und dass diese Fakes immer einen bestimmten Stil haben. Also zum Beispiel gibt es immer so eine Webseite, die entweder ein Fake einer echten Nachrichtenwebseite ist oder so ein erfundenes Nachrichtenmedium, was es gar nicht gibt. Also wo sie sich selber so eine Art Medienmarke erschaffen haben. Dann gibt es dazu immer ein Video in Social Media und es wird immer von denselben Accounts verbreitet. Meinen Recherchen nach ist es so, dass diese Fakes zu einer russischen Desinformationskampagne gehören. Und dieser ganze Komplex, über den wir sprechen, der hat auch einen Namen. Der heißt Storm 1516. Den Namen haben sich Leute mal ausgedacht, die darüber recherchiert haben. Die, die das entdecken, solche Desinformationskampagnen, geben dem in der Regel einen Spitznamen. Das macht man halt so, damit man weiß, worüber man spricht. Das ist auch besser, wenn man dann darüber was veröffentlicht in den Medien. Dann erkennen das die Leute wieder. Und diese Kampagne ist eben ein großer Komplex. Es umfasst all das, was wir beschrieben haben. Diese einzelnen Fakes, diese Influencer, die offensichtlich angeworben werden. Und dahinter eine Infrastruktur aus Stiftungen, Thinktanks und mutmaßlich eben Unterstützung durch den russischen Staat oder den russischen Geheimdienst. Dieses ganze Ding, Informationsmanipulationsmaschinerie würde ich es nennen, nennt sich Storm 1516. Storm 1516 wurde eben in den USA entdeckt.
My name is Darren Linville. I'm co-director of the Media Forensics Hub here at Clemson University.
Darren Linville von der Clemson University in den USA.
I research lying on the internet, but my specialty is understanding foreign state-backed influence operations, including the work of the Russians.
Der war wirklich so mit der Entdecker von Storm 1516 mit seinem Team zusammen.
Our team identified the campaign back in October, November of 2023.
Und zwar ging es los mit einer Webseite, die hieß DC Weekly. Das war im Prinzip so eine Nachrichtenmarke, sag ich mal. Also nicht jetzt so ein Nachahmer eines echten Mediums, sondern also wie so ein Blog. DC Weekly hieß der. Und dieser Blog hat halt immer diese Fake-Stories verbreitet über US-Politiker. Und da ist dann eben aufgefallen, dass der eben Teil dieses Netzwerks ist und dass da etwas vor sich geht, was nicht organisch ist, sondern offensichtlich abgesprochen.
It was made using AI. It was stealing content from other websites and rewriting that content to make that website look very robust. But then, in addition to all these rewritten AI articles, it was also inserting narratives that were created by the Storm 1516 campaign.
Und Darren Linville hat mir halt gesagt, dass sie im Prinzip auch vor allen Dingen Muster getrackt haben und dass sie auch dieses Muster bis heute sehen.
Yeah, there's absolutely a pattern. The first thing that you look for is the type of story and how it's told. They use the same themes over and over again.
Diese Storm 1516-Kampagne hat auch immer die gleichen Botschaften. Die Ukraine sei korrupt, ist eine so eine Botschaft. Und die wird dann immer wieder mit einzelnen kleinen Fakes unterfüttert.
I've lost track, for instance, of how many villas they've had Zelensky purchase over time. They claim that he's purchased a new house in some exotic location every other month or so, really.
Immer wieder wird gesagt, Zelensky hätte irgendeine Villa in irgendeiner exotischen Location auf der Welt gekauft, insgeheim von den ganzen Geldern, die die Ukraine vom Westen erhält und so weiter. Also das ist auch wieder ein Muster. Storm 1516 nimmt besonders gerne Wahlen ins Visier. Also da war nicht nur die deutsche Bundestagswahl, sondern letztes Jahr im Herbst dann auch zum Beispiel die Wahl in Moldau, die wirklich mit vielen Fakes auch angegriffen wurde. Und man sieht diese Häufungen immer wieder in Wahlkämpfen, wenn es eben Russland nützt, die Politik in diesem Land in die eine oder andere Richtung zu beeinflussen.
Welche Verbindung gibt es zwischen Storm 1516 und Russland? Welche Belege gibt es für so eine Connection? Was wissen Forschende darüber, Ermittlungsbehörden?
Ich würde sagen, das ist ein Indizienhaufen, den wir hier vor uns haben. Wir haben einmal Forscher, Kommunikationsforscher oder eben auch Analysten, zum Beispiel von Organisationen wie Microsoft, die eben eine Zuordnung machen über bestimmte Verhaltensweisen. Also wenn man sagt, man hat hier ein Netzwerk, das verhält sich auf eine bestimmte Weise, das sieht man, das ist immer gleich. Da gibt es ein Muster. Und dieses Muster zeigt uns, die gehören zusammen. Dann schaut man nach, okay, die Personen, können die Personen Russland zugeordnet werden. Also es sind ja Influencer, die posten ja auch über das, was sie sonst so machen. Dann sieht man, okay, die sind mal auf einer Veranstaltung gewesen von einer russischen Organisation zum Beispiel. Dann kann man sagen, okay, was ist das für eine russische Organisation? Das ist vielleicht eine Stiftung oder ein Think Tank, der dann wiederum dem russischen Staat nahesteht. Und so hangelt man sich dann natürlich so ein bisschen von A nach B. Es ist aber auch ganz klar inzwischen belegt worden, also von verschiedenen staatlichen Stellen zum Beispiel.
Wir können heute verbindlich sagen, dass Russland durch die Kampagne Storm 1516 versucht hat, sowohl die letzte Bundestagswahl als auch fortlaufend die inneren Angelegenheiten der Bundesrepublik Deutschland zu beeinflussen und zu destabilisieren.
Das Auswärtige Amt hat im Dezember bei einer Pressekonferenz gesagt, dass der Verfassungsschutz und der BND recherchiert haben und tatsächlich belegen können, dass Russland hinter dieser Desinformationskampagne steckt.
Die Analyse unserer Dienste zeigt auf, dass die Kampagne auf verschiedenen Plattformen künstlich generierte, scheininvestigative Recherchen, Deepfake-Bildsequenzen, pseudojournalistische Webseiten und erfundene Zeugenaussagen verbreitet.
Was ist das Ziel solcher Kampagnen aus Russland?
Es geht vor allen Dingen darum, die Unterstützung für die Ukraine zu schwächen. Also sehr häufig geht es in den Fakes auch um die Ukraine selbst, also um angebliche Korruption. Und es geht aber auch darum, Misstrauen gegen die eigene Regierung zu schüren in Deutschland. Also da wird dann zum Beispiel geheime Machenschaften unterstellt, dass der Bundeskanzler Friedrich Merz zum Beispiel mit so einem Abkommen wie dem Kensington-Vertrag Deutschland schaden würde. Also ne, geheim im Hintergrund würden irgendwelche Verträge unterzeichnet, dass tausende Migranten nach Deutschland kommen sollen.
Das Ziel dieser russischen Cyber- und Desinformationsangriffe ist klar. Es geht darum, die Gesellschaft zu spalten, Misstrauen zu schüren, Ablehnung hervorzurufen und das Vertrauen in demokratische Institutionen zu schwächen.
Das sind gezielte Manipulationen, die eine bestimmte Gruppe Menschen halt auch aufstacheln soll und gegen die Regierung aufstacheln, das Klima in Deutschland, das Debattenklima anheizen soll. Das alles ist ja etwas, was im Interesse Russlands ist. Das heißt, dieses Spalten und Verwirren ist eine ganz, ganz klassische Taktik und das machen die seit Jahren.
Du konntest mit diesem Mann, der sich Ossi Kosek nennt und eigentlich Simeon Boykov heißt, und für Russland Propaganda machen soll, telefonieren. Und dabei gibt er auch noch offen zu, dass er das macht, also russische Propaganda verbreiten. Was bringt ihm das?
Also die Fakes wirken eigentlich auf zwei Ebenen. Sie wirken einmal auf der Ebene, wo Leute sie glauben und weiterverbreiten und dann vielleicht wirklich denken, oh Mann, insgeheim sollen wir hier tausende Migranten aus Großbritannien aufnehmen. Und dann gibt es aber auch die Ebene, wenn der Fake entlarvt wird und man sagt, das ist Teil einer riesigen russischen Propagandakampagne und da stecken total die Ressourcen dahinter und Russland manipuliert uns alle. Auch das ist dann wiederum Teil der Propaganda. Also das ist wahrscheinlich mit eingepreist, dass die Kampagne ja auffliegt und dass man dann aber auch wieder einen für Russland eigentlich positiven Effekt hat, nämlich den, dass sie als die Macht im Hintergrund dastehen, die alle Leute manipulieren kann.
Also so wie wir jetzt drüber sprechen.
Im Grunde ja. Also wir haben ein Dilemma. Wir haben einmal Fakes, wenn man sie nicht aufklärt, nicht Fakten checkt und den Leuten sagt, das ist ein Fake. Dann richten sie Schaden an und können im Prinzip Menschen dazu bringen, gegen die Bundesregierung, gegen demokratische Prozesse oder auch hier die demokratische Debattenkultur zu sein. Wenn wir das tun, das aufklären, könnte es sein, dass wir eben auch diesem Narrativ in die Hände spielen, dass Russland eben so eine Übermacht im Hintergrund ist, die die Fäden zieht und die öffentliche Meinung nach Belieben beeinflussen kann. Ich glaube, wichtig ist, dass wir aufklären. Es ist aber auch wichtig dazu immer zu sagen, viele dieser Fakes sind Flops. Ja, also es ist nicht immer so, dass wie beim Kensington-Vertrag das auch wirklich funktioniert und das auch Leute weiterverbreiten. Ich würde sagen, der Großteil dieser Fakes, gerade die über Deutschland, erreicht nur eine sehr, sehr, sehr kleine Menge Menschen. Es ist wichtig, dass man darüber aufklärt, aber dass man nicht in Panik verfällt und sagt, Hilfe, wir können dagegen gar nichts tun und Russland wird uns alle manipulieren, sondern es ist im Prinzip wichtig zu wissen, was da vor sich geht und mit einem kühlen Kopf drauf zu schauen, dass möglichst wenig Leute drauf reinfallen, aber dass es eben auch nicht so ist, dass wir dagegen machtlos sind.
Und was könnte denn dagegen getan werden? Was wäre eine wirksame Methode?
Im Grunde geht es ja darum, die Ressourcen zu entziehen. Also die Fakes sind völlig wirkungslos, wenn sie niemanden erreichen. Das ist eigentlich relativ simpel. Und wenn diese Accounts, die die Verbreitung anstoßen, wenn die nicht wären, dann wäre es schon mal sehr schwierig. Ohne die X-Accounts würden sich die Fake-Webseiten und die Videos nicht verbreiten. Dann wäre eine logische Konsequenz, dass man sagt, das dürfte auf X nicht stattfinden. So, X ist eine Plattform, die nicht wirklich kooperiert. Ne? Also mit Behörden nicht in Europa und auch auf Medienanfragen habe ich jetzt selbst festgestellt, reagieren sie halt nicht. Jedenfalls nicht offiziell. Was ich gemacht habe, ist, ich habe denen natürlich eine Anfrage geschickt, weil in deren AGB, also bei X auf der Plattform, steht eigentlich, es ist nicht erlaubt, unauthentische Inhalte zu teilen. So, das gehört zu den Plattformregeln. Es gibt ja zwei Möglichkeiten. Entweder Dinge müssen entfernt werden, weil sie strafbar sind, oder weil sie gegen die Plattformregeln verstoßen. Und bei Desinformation ist es so, dass sie nicht immer strafbar ist. Also es ist nicht per se verboten, Falsches zu behaupten. Es könnte sein, dass es eine Verleumdung ist, aber dann müsste die Person, die verleumdet wird, direkt Strafanzeige stellen. Das ist alles sehr kompliziert. Und im Grunde ist dieser Weg, dass man sagt, die Plattform wendet ihre eigenen Regeln an, der effektivste. Weil sie auch die Möglichkeiten einfach haben. Sie könnten diese Accounts sperren. Aber die Plattform X reagiert halt nicht. Ich habe denen eine Presseanfrage geschickt mit einer Stichprobe von diesen Accounts. 14 Stück. Und danach ist die Hälfte der Accounts verschwunden und die andere Hälfte nicht. Und niemand hat mir jemals geantwortet. Ich weiß nicht. Also es ist wahrscheinlich kein Zufall, dass die direkt danach verschwunden sind. Aber genau die Hälfte. Und warum die andere Hälfte nicht? Ich weiß es einfach nicht. Man hat mir nicht geantwortet, keine Fragen beantwortet. Es ist einfach im Nichts verpufft. Und es sieht halt so aus, als hätten die nicht wirklich ein Interesse daran, so richtig aktiv gegen diese Kampagne vorzugehen.
Und der Staat, was kann der tun?
Staatliche Stellen, die könnten im Prinzip auch an Plattformen herantreten, also an Plattformen wie X, und sagen, hier, Inhalte müssen gelöscht werden, wenn sie zum Beispiel gegen Gesetze verstoßen. Ich habe auch beim Bundesamt für Verfassungsschutz danach gefragt. Die haben gesagt, dass sie auch teilweise an X herantreten und sagen, könnten Sachen gelöscht werden. In Deutschland ist es nicht verboten, Falsches zu behaupten, solange da nicht eine Straftat besteht. Und es kann eine Straftat sein, jemandem etwas zu unterstellen. Also wenn Friedrich Merz konkret etwas unterstellt wird, dann könnte Friedrich Merz Strafanzeige stellen. Aber er müsste das schon selber tun. Da habe ich auch nachgefragt bei seiner Pressestelle. Also bei der von der Bundesregierung hat er nicht gemacht. So. Über die Gründe hat man mir keine Auskunft gegeben, aber es wurde einfach nicht gemacht. Das heißt, dieser Weg wurde nicht gegangen, der persönlichen Strafanzeige von der betroffenen Person, also Friedrich Merz als Betroffener. Dann gäbe es noch einen zweiten Weg, oder gibt es einen zweiten Weg, das sind offizielle Sanktionen gegen beteiligte Akteure. Dann hat das Auswärtige Amt letztes Jahr, Ende des Jahres, den Botschafter einbestellt, also den russischen Botschafter. Das ist so eine diplomatische Maßnahme, die der Staat treffen kann, um zu zeigen, dass er not amused ist. Das alles wurde schon gemacht. Also ich glaube, es gibt im Grunde nur die Möglichkeit, den Schaden, so gut es geht, zu begrenzen. Man wird es nie ganz verhindern können. Und selbst wenn man Webseiten sperrt, Accounts sperrt, dann tauchen neue auf, werden neue Accounts benutzt. Das heißt, alles, was man machen kann, ist verlangsamen und den Schaden eindämmen. Und ein ganz wichtiger Faktor ist halt Aufklärung. Das ist das, was wir tun können. Wir können halt sagen, so sieht diese Desinformationskampagne aus. Das ist das Muster, auf das ihr achten müsst. Das sind die Stilmittel, die Narrative, bei denen ihr hellhörig werden solltet, bei denen ihr vielleicht nicht auf Teilen oder Reposten drücken solltet, sondern einmal kurz gucken, ist das eine echte Webseite? Kann das denn sein? Das ist das Einzige, was wir jetzt als Journalistinnen und Journalisten tun können. Wir können sagen, pass auf, da draußen sind Leute, die wollen euch manipulieren. Und da müsst ihr euch so gut es geht gegen wappnen.
Danke, Alice.
Danke, Elena.
Alice Echtermann vom NDR hat sich auf die Spuren einer Fake-Kampagne begeben. Den Film für Teamrecherche YouTube, den haben wir euch in den Shownotes verlinkt. Autorin dieser Folge ist Axinia Weihrauch. Mitgearbeitet haben Hanna Heinzinger und Lukas Waschbüsch. Produktion Konrad Winkler, Timo Lindemann, Jonas Teichmann und Lisa Krumme. Redaktionsleitung Jasmin Yüksel und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Elena Kuch. Wir hören uns. Und jetzt noch ein spannender Podcast-Tipp aus der ARD Audiothek.
Hallo, ich bin Christine Auerbach, Host vom Podcast Die Entscheidung. Bei uns geht es jeden Monat um eine politische Entscheidung und ihre Folgen. In der neuen Staffel geht es um Deutschland, die Taliban und um einen heiklen Deal. Das ist passiert. Die Taliban sind Terroristen. Deutschland erkennt die Taliban als Regierung Afghanistans nicht an. Und trotzdem sind jetzt Taliban als Diplomaten in Deutschland. Die Bundesregierung hat ihnen die Tür aufgemacht. Wie kann das sein? Was bekommt Deutschland dafür? Und ist das diesen Preis wert? Die ganze Geschichte gibt es im Podcast Die Entscheidung. Und den gibt es in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.